In all meinen Büchern geht es eigentlich darum, dass ich gegen dieses Gefühl der Hilflosigkeit ankämpfe und auch gegen die Wut, die man empfindet, wenn man hilflos solchen Dingen, die in der Welt passieren, tagtäglich gegenübersteht. Und für mich ist das eigentlich immer der Hauptimpuls, dann ein Buch anzufangen. Deswegen arbeite ich auch immer mit solchen schweren Themen, weil es für mich eigentlich die einzige Möglichkeit ist, auch gegen so eine Melancholie vielleicht anzukämpfen, die sich einstellt, wenn man sich hilflos fühlt.
Hey Katharina, grüß dich.
Hi Felix, schön dich zu sehen und dass wir heute das Intro aufnehmen können zu diesem wundervollen Podcast, den du fast ganz alleine aufgezeichnet hast.
Stimmt.
Und zwar warst du bei Nora Krug, der Illustratorin, die in Brooklyn lebt, und hast sie da zu Hause besucht. Und ja, dabei ist, wie ich finde, ein ganz tolles Gespräch entstanden, aber erzähl doch nochmal, wie war das für dich, sie da zu Hause zu besuchen? Ist ja auch anders, sonst recorden wir ja meist remote.
So wie jetzt gerade.
Ja, aber ab und zu hast du ja das Glück, Leute zu Hause zu besuchen.
Es war herrlich. Also Nora Krug war ein Schmetterling für diesen Podcast, ein wunderschöner Schmetterling, der seit Beginn dieses Wunderbar Together-Projekts vor uns hergeflattert ist, und ich habe es einfach nicht geschafft, ihn einzufangen. Und dann im vergangenen Jahr standen wir plötzlich voreinander, Nora und ich, bei der Party zur Deutschen Einheit, die immer hier in New York so die größte Zusammenkunft von deutschen New Yorkern ist. Mhm. Und ich dachte, das ist Nora Krug, ich muss sofort. Also das ist ja Wahnsinn, dass sie einfach hier so steht. Und ich hatte sie aus der Ferne immer sehr bewundert als so eine ganz ernste Frau mit ernsten Themen, weil sie sich wirklich an die größten und heißesten Eisen unserer deutschen Geschichte rantraut als Illustratorin.
Das stimmt.
Und dann habe ich sie auf dieser Party ganz anders kennengelernt und hat man auch viel mehr Mut gekriegt, sie so zu interviewen. Und dann bin ich tatsächlich eines sonnigen Tages aufgebrochen, zusammen mit Christina, meiner Frau, und wir sind nach Lefferts Gardens gefahren. Und da wohnt sie aber in so einem wunderschönen Brownstone Townhouse, also so einem Sandstein-Einfamilienhaus, was uralt ist innen drin für New Yorker Verhältnisse, also alles Holz vertäfelt. Sie haben da auch nichts wirklich geändert, sondern das ist alles so erhalten, wie in so ein, man kommt eigentlich rein und denkt, ist in so einem Salon, ja, von jemanden. Und da ist so eine große Holztreppe, die nach oben führt, und dann ist so ein Esstisch da, und dann gibt's so einen Erker nach vorne raus, da sind dann ganz bequeme Möbel, und außenrum ist Kunst, also Bilder, Illustrationen, Statuetten, Schallplatten, überall kleine auch so Figuren. Es ist ein wahnsinnig verspieltes und gleichzeitig völlig künstlerischer Haushalt. Und sich natürlich in sowas zu treffen und seine Mikrofone aufzustellen, das hat mir riesig Spaß gemacht. Und ich habe sie dann gefragt, was ist dein Lieblingsstuhl? Und dann haben wir sie so ein bisschen in die Ecke gesetzt. Und dann ging es los. Und sie hatte ganz brav, hatte sie drei Bücher auf dem Schoß. Ja, also ihre drei großen Werke, die sie zuletzt rausgebracht hat. Und eine Gesprächspartnerin, wie man sie sich nur wünschen kann. Sie hat wirklich... ich weiß nicht, wie hast du das? Du hast das ja gehört, geschnitten, danke dir dafür. Wie hast du das erlebt, das Gespräch?
Ja, es war eine große Freude, das zu schneiden, obwohl, du hast es gerade schon erwähnt, sie natürlich wirklich keine leichten Themen beackert mit ihrer Illustration. Sie arbeitet mit den Themen Trauma, Gewalt, Krieg, Schuld, Vergangenheit, deutsche Vergangenheit, geht wirklich dahin, wo es irgendwie wehtut, auch in die eigene Familiengeschichte. Und ja, ich hatte das Gefühl, sie tut das mit so einer Furchtlosigkeit und aber auch einer Neugier und hat da eine ganz wundervolle eigene Herangehensweise gefunden und das ja eben auch umzusetzen. Also das Buch, sollte man sich auf jeden Fall, oder ihre Bücher, mehrere sind es ja, sollte man sich auf jeden Fall anschauen und bestellen oder kaufen, natürlich nicht bestellen, sondern zum Buchhändler des Vertrauens gehen und sie dort kaufen. Und ich finde, sie hat eben wirklich sehr toll von ihren Projekten erzählt, wie sie sich auch Sachen nähert. Und es hat mich schon sehr beeindruckt.
Heimat, ihr großes Werk, inzwischen Dutzende Sprachen übersetzt, hat mich sehr, sehr berührt. Und das geht um einen Verwandten in ihrer Familie, dem sie nachspürt, was ist wirklich passiert mit diesem Menschen in der Nazi-Zeit. Und das alles wie ein Dokumentarfilm als Comicbuch, also ja, also unglaublich gemacht, unglaublich handwerklich, aber wirklich sehr, sehr nahegehend, weil das ist die eigene Familie, da steht nichts mehr zwischen ihr als Illustratorin und dem Buch. Und jeder von uns, der aus einer ja, deutschen Familie kommt, der hat dieses Thema selber auf dem Tisch und auf der Schulter. Mhm. Und sie hat sich daran gewagt, ihr Partner, ihr Mann ist selbst aus einer jüdischen Familie, das kommt also noch dazu. Das heißt, sie hat auch selber dann dieses Thema in ihrer eigenen Ehe und in ihrer eigenen Familie. Und das ist unglaublich beeindruckend. Jetzt zuletzt hat sie das Buch rausgebracht, wo sie einem ukrainischen, einem russischen befreundeten Künstler, Künstlerin quasi in ihr gefolgt ist, mit denen in Kontakt geblieben ist, immer wieder gesprochen hat und den Alltag im Krieg illustriert hat über einen langen Zeitraum hinweg. Auch ein Wahnsinnsthema, auch toll aufgearbeitet und so nahegehend und so berührend, dass man sich wundert, wie diese Frau überhaupt schlafen kann. Und darüber haben wir auch gesprochen. Und Nora Krug ist wirklich jemand gewesen, den ich seit dieser Podcast 2020 losging, wollte ich, dass sie zu Gast ist, weil sie eine der ganz wichtigen deutschsprachigen Stimmen in diesem Land ist und wahnsinnig viel dafür tut, dass sich Deutschland und Amerika unterhalten, verstehen, miteinander auseinandersetzen. Und bin so froh, dass wir sie zu Gast haben.
Ja, also umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Und wie gesagt, ich habe das Gespräch ja schon gehört und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, da genau hinzuhören. Und bevor wir jetzt in das Gespräch reingehen, in diesen wundervollen Podcast mit Nora Krug, machen wir noch einen ganz, ganz, ganz kleinen Schlenker zu einem sehr viel seichteren Thema. Und zwar war letzte Woche ja der wunderbare Till Jagler bei uns im Podcast zu Besuch und du hast
mit der Sneakergott.
Der Sneakergott, genau. Und er hat auch was mitgebracht und zwar 4 Paar Sneaker von seiner neu gegründeten Brand Flowers for Society. Und diese Sneaker dürfen wir jetzt verlosen und das tun wir auf unserem Instagram-Kanal. Also, liebe Leute, die ihr gerade zuhört, hüpft doch da einfach schnell mal rüber. Ihr findet uns ganz sicher.
@wunderbartogetherpodcast.
Schaut euch den Post an und dann viel Glück. Vielleicht kriegt ihr bald ein paar Sticker.
@wunderbartogetherpodcast auf Instagram. Und der allererste Post ist unser allererstes Gewinnspiel aller Zeiten. Und ich habe gerade heute ein Paket bekommen von Flowers for Society, weil ich natürlich sofort auch diese Schuhe sehen und haben wollte und Till mit mir eine Wette abgeschlossen hat, dass ich mehr Kommentare, mehr Komplimente für diese Schuhe bekomme als für alle anderen, die ich jemals auf den Straßen von New York tragen konnte. Bei mir geht es also heute schon los und ich hoffe bei euch auch bald. Und ist wirklich sehr cool, dass wir diese viel umweltfreundlicheren als die meisten anderen Sneaker bei uns verlosen dürfen.
Ich bin jetzt ein bisschen neidisch, dass du schon ein paar bekommen hast. Ich gehe gleich mal zum Post und kommentiere da drunter und nehme einfach am Gewinnspiel teil.
Sehr gut. Viel Spaß euch beim Gewinnen und viel Spaß euch beim Hören mit einer ganz besonderen Gästin heute, Nora Krug, live aus Brooklyn. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Nora Krug.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Nora, im vergangenen Jahr habe ich dich auf einer Party getroffen, zum allerersten Mal in meinem Leben, und gemerkt dabei, dass du unter den allerersten Menschen warst, die eigentlich bei Wunderbar Together eingeladen wurden. 2020 war das. Das heißt, es hat jetzt schlanke 4 Jahre gedauert mit dem Podcast. Wir haben in der Zwischenzeit Mikrofone hin und her geschickt per Post. Wir hatten viele Kalendereinladungen ausgemacht. Und du bist so erfolgreich gewesen in diesen letzten Jahren, dass es kaum möglich ist, dich anzutreffen. Ehrlich gesagt, du bist immer irgendwo auf der Welt, machst Lesungen, stellst Bücher vor. Und es war so toll, dir einfach jetzt aus der Ferne auch zuzusehen in die vergangenen Jahre. Du hast so viele unglaubliche Werke geschaffen. Und es ist eine Riesenfreude, dich jetzt in deinem Haus in Brooklyn zu besuchen.
Ja, schön, dass ihr kommen konntet.
Christina ist auch dabei, Audience of One, heute. Und du bist hier nah am Prospect Park in Brooklyn und in deinem Haus. Du hast ein ganzes Haus für dich, für euch, für eure Familie, was ist um uns herum gerade, was dir besonders wichtig ist? Wir sitzen so in deinem Wohnzimmer, glaube ich, ist das, im Erdgeschoss?
Ja, also wir haben sehr viele, wie man auf Jiddisch sagt, Tschatschkis, also unnütze, aber schöne Dinge, die uns, mit denen wir bestimmte Erinnerungen verbinden, also kleine Holzfiguren. Da sehe ich gerade so einen geschnitzten Bauernhof aus der DDR, den wir mal auf dem Flohmarkt in Berlin vor ein paar Jahren gekauft haben. Dann so ein paar Schweizer Bernhardinerhunde, die ja so touristenmäßig bekannt sind in der Schweiz. Eine alte Holzlampe, die so zwei Weintrinker zeigt. Verschiedene japanische Figuren, die wir gesammelt haben über die Jahre. Ja, also es ist definitiv ein Haus, was ein bisschen überquillt mit Figuren und vor allem mit Büchern. Mein Mann ist ein begnadeter Buchsammler und das ist auch nicht das einzige Stockwerk, auf dem wir viele Bücher haben. Aber besser Bücher sammeln als Autos oder sonst irgendwas Unnützes.
Wow. Dein Mann Steven, genau, der gerade höflich sich verabschiedet hat und zur Tür rausgegangen ist, um dir das ganze Haus zu überlassen für diesen Podcast und gesagt hat, we may never see each other again, so goodbye.
Ich glaube, er hat gemeint heute, weil er keine Störgeräusche hier verursachen will.
Wer wohnt sonst hier?
Er geht übrigens jetzt gerade zur Bibliothek und kommt wahrscheinlich mit noch mehr Büchern zurück. Ansonsten wohnt hier meine 8-jährige Tochter und mein greiser Kater, der halb blind und zahnlos ist.
Oh, wie heißt er?
Rusty.
Rusty. Wir haben Rusty noch nicht gesehen, also vielleicht kommt er noch, oder ist er zu rusty?
Ja, deswegen, also er hat so rote Stellen, rostbraune Stellen auf seinem Fell, deswegen nennen wir ihn Rusty. Er ist aber auch schon, was seine Knochen geht, etwas angerostet und hat in letzten Wochen ziemlich an Gewicht verloren. Also wir haben das Gefühl, es geht jetzt ein bisschen bergab mit ihm und deswegen verzieht er sich auch so ein bisschen nach unten ins Gästezimmer und wird da wahrscheinlich schlafen die ganze Zeit.
Wenn man bei dir reinkommt, merkt man auf jeden Fall sofort, es ist ein Haus des Erschaffens, des Kreierens. Wie du hast gerade beschrieben, es gibt so viele kleine und große Kunstwerke, die hier überall sind. Man merkt man es bei Künstlern zu Hause. Wie kann man sich den Tag der Illustratorin Nora Krug vorstellen? Wie sieht so ein normaler Dienstag in deinem Leben aus?
Also ich bin ja nicht nur Illustratorin, sondern ich bin auch Professorin an der Parsons School of Design hier in New York. Wir haben einen Illustrationsstudiengang mit fast 200 Studenten und 80 Lehrbeauftragten und ich leite im Moment auch den Studiengang zusammen mit einer sehr netten Kollegin und habe auch eine Familie, das heißt, es steht immer irgendwas an, um das man sich kümmern muss. Ich bin also nicht immer im Studio und zeichne leider. Bei mir ist es auch so, ich zeichne eigentlich nie, wenn ich kein Projekt habe. Also ich habe ja gerade ein neues Buchprojekt abgeschlossen und verbringe jetzt die Hauptzeit damit, Interviews zu führen und Ausstellungen vorzubereiten, Lesereisen vorzubereiten. Das heißt, im Moment bin ich eigentlich kaum am Zeichnen, was man vielleicht nicht unbedingt erwarten würde von dem Alltag eines Illustrators oder einer Illustratorin. Aber im Moment sieht es eben so aus, dass ich zwischen Interviews und Präsentationsplanungen und unterrichten, Studiengang leiten, meine Tochter von der Schule abholen.
Also du bist auch niemand, der so wie wir Normalmenschen, wenn das bei einem Zoom-Call oder beim Telefonat mal so rumkritzeln, machst du nicht?
Nee, ich bin kein Doodler, wie man hier sagen würde. Es macht mir auch gar keinen Spaß. Also für mich geht's in der Illustration eigentlich hauptsächlich um die Kommunikation. Das war bei mir schon immer der Fall. Also ich habe auch eine sehr komplexe Geschichte, was meine verschiedenen Studiengänge angeht, in denen ich studiert habe. Also ich habe mich erst relativ spät dazu entschieden, Illustratorin zu werden. Ich habe zuerst Bühnenbild studiert in Liverpool an einer Schule, die der Paul McCartney gegründet hatte in den 90er Jahren. Habe auch lange musiziert. Also ich war auf dem Musikgymnasium, musste dann nicht soll ich Musik studieren, soll ich weiter Kunst machen. Bin dann nach Berlin und habe an der UdK Illustration, aber auch Dokumentarfilm studiert und habe dann noch einen Masterstudiengang in Illustration an der School of Visual Arts draufgesetzt. Und erst dann habe ich mich eigentlich dazu entschlossen, Illustratorin zu werden. Das heißt, für mich ging es nie jetzt um den Akt des Zeichnens. Also es ging nie darum, dass ich jetzt unbedingt immer nur zeichnen wollte, sondern wie kann ich am besten Geschichten erzählen mit den Medien, die ich zur Verfügung habe. Also es hätte genauso gut Dokumentarfilm werden können. Und ich habe jetzt auch in den letzten Jahren mich immer mehr an Non-Fiction angenähert. Insofern versuche ich jetzt auch manches, was ich damals gelernt habe im Dokumentarfilmbereich, so ein bisschen zu verbinden mit der Illustration. Aber ich bin noch nie jemand gewesen, der jetzt darin aufgeht, ständig nonstop zu zeichnen. Ich habe auch keine Skizzenbücher, was ich eigentlich nie meinen Studenten sage, weil wir immer erwarten, dass sie praktisch immer zeichnen, aber ich selber tue es eigentlich nie. Ich sollte es wahrscheinlich auch öfter tun, aber irgendwie interessiert es mich nicht, wenn ich nicht ein konkretes Buch habe oder eine konkrete Geschichte, die ich erzählen will.
Du bist ganz brav hier und sehr gut vorbereitet in diesen Podcast gekommen. Du sitzt vor deinem eigenen Wohnzimmer Couch und du hast auf dem Schoß drei Bücher: Diaries of War, Heimat und On Tyranny. Wir sprechen gleich darüber, vor allem über Heimat, was mich wahnsinnig berührt hat und nach wie vor verfolgt, dieses Buch. Aber jetzt für jemanden, der alle diese drei Bücher noch nicht kennt, noch nie gesehen hat, der deine Arbeit vielleicht auch gar nicht sich vorstellen kann vor dem geistigen Auge, wie würdest du deinen Stil beschreiben?
Also Stil ist für mich auch so eine Sache, die immer vom Thema abhängt. Für mich steht der Inhalt immer an erster Stelle, die Geschichte, die Gefühle, die ich zum Ausdruck bringen will. Und dann erst überlege ich mir, was für ein Medium verwende ich oder wie gestalte ich das jetzt visuell. Bei Heimat, das Buch, was ich 2018 veröffentlicht habe, da geht es um meine deutsche Familiengeschichte, um das Thema Schuld. Was haben meine Großeltern, meine Familie unter dem Naziregime getan oder nicht getan? Und auch um die Frage, wie sehr uns der Krieg und die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg heute noch beschäftigt und auch ausmacht als Deutsche, als Kultur. Da war es mir wichtig, dass ich so eine Art visuelles Tagebuch erschaffe, dass das Buch so eine Art collagenhaften Charakter annimmt, weil ich auch viel über die, ja, also über Erinnerungen nachgedacht habe und die Art, über die wir über Kriegserfahrungen nachdenken. Es war mir auch wichtig, dass ich Original-Archivmaterialien ins Buch mit einbaue. Also ich wollte nicht, dass es nur ein rein gezeichnetes Buch ist, sondern ich wollte, dass es so eine Art Sammelsurium ist von kurzen Comics, ganzseitigen Illustrationen, Familienfotos, Archivmaterialien.
Verzeih mir den Kommentar, es sieht ein bisschen aus wie ein Dokumentarfilm auf Papier zum Teil. Also da merkt man dann auch, wo du herkommst, ja, oder was du für eine Ausbildung hattest. Ist überhaupt nicht so eine Graphic Novel oder ein Comic, wie ich mir das als Nicht-Kenner vorstellen würde, sondern es geht in ganz viele Stilrichtungen. So, es sieht aus wie eine Collage, es sieht manchmal aus wie ein Dokumentarfilm. Und das ist irgendwie dein Style, den hatte ich vorher noch nirgends gesehen.
Ich glaube, das kommt auch wirklich daher, dass ich mich nie nur als Illustratorin identifiziert habe. Also ich habe viele Freunde hier in Amerika, die gerade hier zum Beispiel mit Superhero-Comics aufgewachsen sind und das dann immer imitiert haben und später dann andere Größen der Illustrationsgeschichte in Amerika als Vorbilder hatten. Und ich war da immer ziemlich ignorant auch auf eine gewisse Weise. Also ich habe mich halt für bestimmte Dinge und Themen interessiert, habe die aber jetzt nie bis zum Exzess studiert. Und dann ist die Gefahr vielleicht auch nicht so gewesen, dass ich jetzt genau das mache, was andere machen. Ich werde auch oft gefragt, welche Arbeiten mich stark beeinflusst haben während meiner Arbeit an Heimat. Und da muss ich sagen, waren es eigentlich weniger Graphic Novels. Ich meine, es gibt viele Leute, deren Arbeit ich bewundere, aber eher Non-Fiction Writing und auch Dokumentarfilme, vor allem die so eher einen poetischen und, wie soll ich sagen, essayistischen Unterton haben, wie jetzt Werner Herzog oder auch der amerikanische Filmemacher Joshua Oppenheimer, der The Act of Killing und The Look of Silence gemacht hat. Also auch Filme zu politischen Themen, die aber jetzt nicht nur Talking Heads darstellen, sondern einen sehr starken konzeptionellen und auch visuellen Charakter haben. Und ja, während meiner Arbeit an Heimat habe ich eigentlich auch wenig Graphic Novels gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Meisten Leute fragen auch nach Maus immer und natürlich hat mich das beeinflusst, aber ich muss gestehen, ich habe das als Teenagerin gelesen und dann nie wieder.
Maus ist das die Graphic Novel, die als erste, glaube ich, den Pulitzer Preis gewonnen hat und die das irgendwie so eine Art neues Genre damit begründet hat, oder?
Also das ist eine Graphic Novel von Art Spiegelman, dessen Familie den Holocaust überlebt hat, zum Teil auch nicht, und der als erster so ein schwieriges Thema in Graphic Novel Form behandelt hat, was damals auch von vielen als kritisch betrachtet wurde, vor allem auch in Deutschland. Da kam gleich natürlich dann diese Angst, wie kann man nur so ein schweres Thema mit Cartoon-Figuren behandeln, aber
mit Mäusen.
Genau, Mäusen, also die verschiedenen Figuren oder kulturellen Gruppen werden durch verschiedene Tiere repräsentiert und zum Zwecke der Distanzierung auch. Das ist auch so eine Möglichkeit, sich zu distanzieren vom eigenen Leben, was es dann einem auch erleichtert, näher zu kommen dem Stoff und die Angst einem auch zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen künstlerisch. Und bei ihm war das eben so ein Stilmittel. Und das war dann auch das erste Mal, dass man verstanden hat, zumindest in Amerika, dass Zeichnen und Comics auch ernsthafte, erwachsene Themen analysieren können und beleuchten können. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil Comics sind natürlich nicht nur für Kinder.
Ich habe dich auf der Party kennengelernt als einen unglaublich lustigen Menschen, aber in deiner Arbeit hast du echt, du nimmst hier wirklich die heftigsten Themen vor, die es so gibt. Also Krieg, Gewalt, Trauma. Und jetzt dein neuestes Buch, das ist auf dem Schoß, Diaries of War, ist in Deutschland gerade erschienen unter dem Titel Im Krieg. Ja, auch ein Wahnsinnstitel in Deutschland in der Buchhandlung, sowas liegen zu sehen mit einem Titel, der eher ein Bilderbuch erinnert auf den ersten Blick, und dann den Titel zu lesen und zu denken, Moment mal, da stimmt doch was nicht. Das ist kein liebliches Kinderbuch, sondern das ist was ganz Ernstes. Du hast begleitet eine ukrainische Journalistin und einen russischen Künstler über ein Jahr, hast immer wieder mit denen gesprochen und hast das verarbeitet. Ich habe mich durch die ersten Seiten erst geklickt, dann gelesen und wurde sofort wieder reingesogen von diesem Stil, den du wieder schaffst, dieses Dokumentarische plus das Persönliche und das unglaubliche Reduzieren auf so Kernaussagen. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Aber warum war es dir so wichtig, dieses Thema jetzt in ein Buch zu packen?
Also für mich als Deutsche war das einfach ein sehr intensives Erlebnis, den Kriegsbeginn mitzubekommen aus der Ferne. Und es war eben schockierend zu sehen, diesen doch für viele recht plötzlichen Einmarsch Russlands, also einen erneuten Einmarsch in die Ukraine. Und man fühlt sich ja sehr hilflos. Also ich würde mal sagen, in all meinen Büchern geht es eigentlich darum, dass ich gegen dieses Gefühl der Hilflosigkeit ankämpfe und auch gegen die Wut, die man empfindet, wenn man hilflos solchen Dingen, die in der Welt passieren, tagtäglich gegenübersteht. Und für mich ist das eigentlich immer der Hauptimpuls, dann ein Buch anzufangen. Deswegen arbeite ich auch immer mit solchen schweren Themen, weil es für mich eigentlich die einzige Möglichkeit ist, auch gegen so eine Melancholie vielleicht anzukämpfen, die sich einstellt, wenn man sich hilflos fühlt. Und als Europäerin habe ich halt auch ziemlich schnell kapiert, dass es nicht nur um die Ukraine geht, sondern um die Demokratie ganz Europas. Und Russland ist auch ganz konkret eine Bedrohung für viele Länder in Europa. Und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich tun? Ich bin wirklich der Überzeugung, dass wir alle etwas tun können in jedem Beruf. Und ich weiß auch, dass Illustration auch aufgrund seiner Geschichte, es hatte ja schon immer einen sehr politischen Zweck, also dieser Beruf Illustrator. Bevor es die Fotografie gab, waren es Illustratoren, die uns über Politik und Zeitgeschehen und gesellschaftliche Themen informiert haben. Also auch schon im Mittelalter oder als der Buchdruck nach Europa kam, da waren es die Illustratoren, die uns überhaupt informiert haben darüber, was in der Welt los war. Dann gab es auch Illustratoren, die an die Front gegangen sind und dort live gezeichnet haben. Durch die Fotografie hat sich das geändert, aber was sich nicht geändert hat, ist, dass die Illustration es immer wieder schafft, uns emotional zu erreichen. Also es hat einen sehr direkten Zugang zu unserem Verständnis von Krieg und Trauma und Geschichte. Und dieses Phänomen versuche ich auch zu benutzen für mich. Also ich weiß, dass man damit Menschen erreichen kann auf eine sehr emotionale Art, vielleicht auch auf eine poetischere Art, als das manchmal in der Fotografie möglich ist. Also Fotografie kann natürlich auch sehr persönlich und poetisch sein, ist aber oft auch ein Medium, das in erster Linie dokumentiert. Bei der Illustration kann man noch stärkeres Augenmerk vielleicht auch, also ich meine, das stimmt jetzt vielleicht auch nicht, in der Fotografie ist das auch möglich, aber ich rede jetzt eigentlich so vom Alltagsjournalismus. Man kann eben durch die Illustration so eine sehr persönliche Ebene finden. Und ich habe dann ziemlich früh, also in den ersten Kriegstagen, ich glaube am ersten Kriegstag, eine Ukrainerin und einen Russen kontaktiert, die ich zufällig kannte. Also ich kannte in beiden Ländern kaum Menschen. Und habe sie eben gefragt, wie das sich für sie anfühlt, wie sie jetzt mit dieser neuen Realität umgehen. Und beide haben sofort geantwortet. Und ich habe dann sofort gemerkt, diese Antworten sind so roh und verschaffen uns einfach so einen tiefen Einblick in die Alltagserfahrung des Krieges. Also einen Einblick, den wir nicht unbedingt bekommen durch die normale Kriegsberichterstattung, wo es hauptsächlich ums Kriegsgeschehen geht, was natürlich extrem wichtig ist zu verfolgen. Aber oft, wenn ich eben Radio höre, denke ich, was ist jetzt eigentlich mit dieser Person passiert, die vor einem Jahr mal im Jemen interviewt wurde, und man hört nie wieder von diesen Menschen. Ich habe gedacht, wie wäre das, wenn man sich jetzt so ein Commitment macht, zwei Personen gegenüber, und habe dann eben glücklicherweise eine Zeitung hier gefunden, die LA Times, die gesagt hat, ja, wir veröffentlichen das jede Woche zeitgleich mit dem Geschehen und haben es dann ein Jahr lang veröffentlicht und jetzt zwei Jahre später nochmal oder ein Jahr später nochmal zum zweiten Jahrestag des Beginn des Krieges nochmal eine Follow-up-Geschichte von mir veröffentlicht.
Bist du denn nach wie vor in Kontakt mit diesen beiden Menschen, die ja miteinander nichts zu tun haben? Also die einzige Verbindung bist du und deine Arbeit.
Genau, die haben auch während des ganzen Prozesses nicht miteinander gesprochen. Also ich war sozusagen das Verbindungsglied, was vielleicht auch ein komisches Wort ist, weil das Ziel dieses Projekts war es nie, jetzt die beiden Seiten zu versöhnen, um Gottes Willen. Das steht mir überhaupt nicht zu, sondern es war einfach, die beiden Seiten gegenüberzustellen und auch die sehr unterschiedliche Erfahrung zu highlighten. Also es sind ganz komplett verschiedene Arten, auf die die beiden den Krieg erleben natürlich. Man merkt es auf Seite 3, da oder Woche 3 schon, da liegt die Ukrainerin im Bett und nachts wach wegen der Explosionen, die sie hört, also die Explosionen der abgeschossenen russischen Raketen. Jetzt gibt's ja kaum Geld mehr, diese Abwehrsysteme zu unterstützen, was für Kiew verheerende Auswirkungen haben wird, wenn Amerika nicht in der Lage ist, weiter so viel Geld zu geben. Und sie liegt nachts wach und macht sich Sorgen, dass ihre Familie bombardiert wird, während der Russe darüber schreibt, dass seine Kinder enttäuscht sind, dass sie die neuen Nintendo-Spiele nicht kaufen können, aufgrund der Sanktionen. Und man merkt eben sehr schnell, dass die Kriegserfahrungen sehr, sehr unterschiedlich ist. Und diesen Kontrast wollte ich herstellen im Buch. Und beide, also die Ukrainerin und der Russe, haben sofort verstanden, was ich mit diesem Projekt vorhabe und dass ich damit vor allem natürlich die Ukraine unterstützen will. Also ich habe auch Geld dann gespendet, was ich bekommen habe für diese wöchentlichen Zeitungen, beziehungsweise das Geld, das ich bekommen habe, habe ich gespendet. Und also das Ziel war Aufmerksamkeit für die ukrainischen Opfer.
Und nochmal zurück zu der Frage, wie geht es den beiden jetzt? Hast du weiter Kontakt?
Ja, ich war die ganze Zeit über mit ihnen in Kontakt. Und jetzt ist der Stand so, dass der Russe mit seiner Familie emigriert ist nach Frankreich. Also er hat es geschafft, seine Familie rüberzuholen. Sie fühlen sich immer noch sehr schlecht integriert in die Gesellschaft, vor allem aufgrund der Sprache. Sie sprechen noch sehr schlecht Französisch. Eines seiner Kinder hat sich jetzt mit einem ukrainischen Kind angefreundet. Die gehen in dieselbe Schule und sprechen eben beide Russisch. Und deswegen haben die sofort eine Verbindung gespürt, was aber dann dazu geführt hat, dass der Russe eben, es war ihm sehr unangenehm, die Mutter dieses Kindes kennenzulernen. Und er wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Die war aber dann erstaunlich offen ihm gegenüber. Also darüber hat er eben in seinem letzten Bericht geschrieben. Und bei der Ukrainerin ist es so, dass sie jetzt momentan auch mit ihrer gesamten Familie in Kopenhagen ist. Und ihr Mann momentan auch dort bleiben kann, weil sein Vater der Vater von ihm ist auch ausgewandert nach Dänemark. Und als am Anfang des Krieges eine Rakete über seinem Haus explodiert war, hatte er einen Schlaganfall und hat langwierige Folgen, deswegen gesundheitliche Folgen, also Schäden. Und aus diesem Grund darf sein Sohn, also der Mann der Ukrainerin, im Moment auch in Dänemark bleiben, um sich um den Vater zu kümmern.
Also die Geschichte des Krieges, des Alltags, die dann letztendlich sich nur darum dreht, wie kann ich dem entkommen, und du dann begleitet hast, wie die das auch geschafft haben.
Wobei ich dazu sagen muss, dass die beiden Ukrainer, also das Ehepaar, auch immer wieder zurück in die Ukraine gegangen sind und weiterhin gehen, um dort Berichte zu schreiben, Menschen zu interviewen, auch an der Front.
Sie ist Journalistin, deine Protagonistin.
Genau, und ihr Mann ist auch Journalist. Und sie gehen nach wie vor in die Ukraine, hauptsächlich auch um Workshops zu leiten für Journalisten, also Erste-Hilfe-Workshops und Zivilisten, damit sie eben lernen, wie sie Menschen helfen können, weil in solchen Situationen kommt natürlich nicht gleich der Krankenwagen.
Das zweite leichte Thema, was auf deinem Schoß liegt, On Tyranny, ein Buch von dem Historiker Timothy Snyder. Ich hatte einmal die Ehre, diesen Menschen zu interviewen in Yale für Art. Ich habe, glaube ich, in dem Interview mehr das Dritte Reich gelernt als in der 9. Klasse. Das war wirklich eine unglaubliche Erfahrung. Du hast dir noch was ganz anderes vorgenommen. Du hast ein Buch, das er geschrieben hat als Reaktion auf die Wahl von Trump, wo er quasi Lektionen oder eine Art Formel erklärt, wie man Tyrannei entlarven kann, erkennen kann, verstehen kann. Du hast das visualisiert, was ich mir im ersten Moment, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das überhaupt gehen soll. Wie hast du das angegangen? Das ist ja wirklich ein haarsträubendes Thema, schon wieder.
Ja, also es war so, als ich Heimat geschrieben hatte in Amerika, bittet man ja immer bekannte Persönlichkeiten um Kommentare für hinten aufs Buch.
Und wir haben die Blurbs.
Genau. Wir haben ihn dann darum gebeten, mein Verlag und ich, und er hat netterweise eins geschrieben. Und dann hat er mich gefragt, ob ich sein Buch über Tyrannei illustrieren will, weil der Verlag das anscheinend vorgeschlagen hatte, eine illustrierte Ausgabe zu machen. Und er wollte das dann mit mir machen, weil er wahrscheinlich gesehen hat, dass wir dasselbe Ziel haben, auf sehr unterschiedliche Weise. Also nämlich dem Leser verständlich zu machen, dass die Vergangenheit weiter in uns lebt, also dass der Krieg, ja, also dass er praktisch bestimmt, wie wir heute denken und fühlen und dass wir daraus lernen müssen. Und darum geht's in Übertyrannei. Und ich habe dann gedacht, das ist für mich erstens eine Ehre und zweitens auch eine Fortführung meiner bisherigen Arbeit, aber auf eine ganz andere Art. Also wie gesagt, Heimat ist eben eine Autobiografie und Übertyrannei, wie du gerade gesagt hast, ist so eine Art Lehrbuch oder Guidebook, wie man frühe Wurzeln der Tyrannei erkennen kann und bekämpfen kann und was man als Einzelmensch, Einzelperson tun kann und muss, um sich zu wehren und die Demokratie zu verteidigen, weil Demokratie ist ja immer nur ein Work in Progress. Es ist was, was wir, glaube ich, auch gerade in Deutschland als lange als selbstverständlich genommen haben, und das ist aber nichts Selbstverständliches. Und ich bin dann eigentlich so vorgegangen wie bei Heimat auch, weil ich gedacht habe, okay, er fand Heimat gut, dann mache ich das jetzt genauso weiter, und habe manchmal das Gefühl, ich habe das Projekt so ein bisschen gehijackt, weil ich auch meinen Font benutzt habe und praktisch das ganze Buch neu aufgearbeitet habe.
Ist das deine Handschrift oder ist das eine Computerschrift?
Das ist eine Computerschrift, die auf meiner Handschrift basiert. Und ja, ich habe praktisch das Buch genommen. Ich wusste vom Verlag, wir haben 123 Seiten zur Verfügung. Das sind genauso viele Seiten wie das Originalbuch. Aber das Originalbuch ist ein Drittel so groß wie das illustrierte Buch.
Ein ganz kleines Buch so in die Tasche stecken.
Genau, das war auch die Idee,
und
dass man es immer mit sich tragen kann.
Ja, das ist mehr als DIN A5. Das ist richtig großes, schönes, illustriertes
Genau.
Buch.
Genau, also so zwischen DIN A5 und DIN A4, würde ich sagen. Mhm. Und ich wusste dann, okay, ich muss jetzt einfach überlegen, wie teile ich den Text auf? Und das ist natürlich auch eine redaktionelle Entscheidung. Also man hat mir da komplette Freiheit gelassen, sowohl er als auch der Verlag. Ich habe dann immer entschieden, okay, welche Textstelle braucht wie viel Platz auf der Seite.
Okay.
Also auf manchen Seiten habe ich zum Beispiel auch nur einen Satz gesetzt. Das heißt, ich konnte selber entscheiden, welche Momente im Buch eine bestimmte Bedeutung bekommen, und habe dann wie so ein Puzzle mich Seite für Seite vorangearbeitet. Und also wenn ich dann nur einen Satz auf einer Seite hatte, musste ich dementsprechend viele Sätze wieder auf die nächste Seite packen.
Aber sag mal, wenn du dich damit sowas beschäftigst, so gehst du da so tief rein, wie was machst du denn dann abends, wenn du nach so einem Arbeitstag, wie kommst du denn da wieder los davon?
Ja, leider ist es dann so, dass ich dann zum Beispiel im Bett liege und dann über nordkoreanische Prison Camps recherchiere oder andere Themen, die gar nichts mit meiner Arbeit zu tun haben, aber genauso düster sind. Ich weiß nicht, gibt's irgendwas, was mich entspannt? Ich überlege gerade.
Wenn du dann im Bett liegst und über nordkoreanische Gefängnisse liest, musst du ja danach auch noch irgendwas machen. Also zwischen Einschlafen.
Da schlafe ich dann erschöpft ein. Nee, ich meine, die Dinge, die mich entspannen, sind eigentlich Natur und Tiere. Und ich habe ja diesen alternden Kater immer noch.
Rusty.
Und wenn er dann ins Bett kommt, dann ist es schon, führt es schon bis zu einem gewissen Grad der Entspannung. Aber nee, ich meine, ich bin natürlich auch ins Familienleben eingebunden und habe dadurch natürlich auch andere Themen, die mich wahrscheinlich.
Aber ich stelle mir mal so vor, wenn deine Tochter nach Hause kommt und sagt, ach, wir mussten heute so einen blöden Test schreiben. Oder ich will jetzt unbedingt weiß ich nicht, Roblox spielen auf dem iPad und dir mit so diesen, weißt du, diesem Alltag von einem 8-jährigen Kind entgegenkommt und du sagst du dann nicht manchmal so, Mann, bitte, also weißt du eigentlich, was in der Welt los ist, liebes Kind?
Ja, ich erzähle.
Oder wie
auch
gehst du mit diesem Bruch um?
Also für mich ist eher die Herausforderung einfach das Energielevel, und es geht, glaube ich, vielen Leuten so, die eine Familie haben und anstrengende Jobs, vor allem auch hier in New York. Es wird eben viel gefordert und man muss viel arbeiten, und dann kommt das Kind heim und dann muss man umschalten und sich mit dem Kind beschäftigen. Das raubt einem viel Energie, aber was die Themen angeht, also ich muss sagen, meine Tochter zeichnet sehr viel, meine Tochter schreibt Geschichten, also da gibt es viele Dinge, wo wir uns auch austauschen können. Dinge, die mich überhaupt nicht langweilen auch. Also es ist thematisch gar nicht so anders, mit ihr zusammen zu sein, als wenn ich meinen Arbeitsalltag habe. Und wir reden auch über die politischen Dinge, die in der Welt passieren. Sie will auch viel darüber wissen, weil sie sieht mich auch zeichnen. Sie sieht mich im Interview mit diesen zwei Figuren im Buch Im Krieg zum Beispiel. Sie interessiert sich auch sehr für deutsche Geschichte. Das ist mir auch sehr wichtig. Also ich bombardiere sie nicht damit mit Informationen, aber sie selber fragt mich oft über Adolf Hitler oder über andere Themen. Und das ist mir auch deswegen wichtig, weil sie eine öffentliche amerikanische Schule besucht. Mhm. Und sie ist eben eine der wenigen deutschen Schülerinnen. Und vor kurzem war es so, da sollte jeder bei so einem Show-and-Tell-Moment Sachen aus, also ein Objekt aus der eigenen Kultur mitbringen. Und sie hat eben was Deutsches mitgebracht, weil sie sich sehr stark mit dem Deutschsein identifiziert.
Nämlich?
Das war so eine bayerische Schmuckkette. Also ich bin ja gar keine Bayerin, aber das hatten wir halt zufällig da und das hat sie interessiert. Und am nächsten Tag kam dann eine Freundin auf sie zu und hat gesagt, do you know Adolf Hitler? Und da war mir eben sehr schnell klar, sie wird mit dem Thema als Deutsche in Amerika auch immer wieder konfrontiert werden. Und mir ist es eben wichtig, dass sie nicht mit demselben Schuldbewusstsein aufwächst, mit dem ich aufgewachsen bin, vor allem wenn sie eine der wenigen im Deutschen im Raum ist, sondern dass sie auch selbstbewusst über solche Themen sprechen kann, dass sie eben dann sagt, ja, ich weiß sehr viel über ihn, ich habe sehr viel über ihn gelernt. Er war ein schrecklicher Mann, er hat das und jenes getan. Und das ist eben auch der Grund, warum ich da viel mit ihr drüber spreche, weil ich nicht will, dass sie dann in der Schule als zuerst darüber lernt, was die Deutschen so getan haben und dann die einzige Deutsche im Klassenzimmer ist. Und ja, also wir sprechen eigentlich sehr viel über diese Themen.
Und damit sind wir ja bei Heimat. Also als ich das Buch zum ersten Mal in die Hand genommen habe und verstanden habe, dass da jemand sich auf die Reise gemacht hat in seine eigene Familie in Deutschland, von den USA aus. Du hast das ja hier geschrieben, gezeichnet, kreiert. Und all das anfasst, was man eigentlich lieber nicht anfasst. Da hat es mich irgendwie, mir ist so oft kalt den Rücken runtergelaufen. Und ich glaube auch, weil du in dem Buch vieles beschreibst, was Menschen aus meiner Generation einfach so passiert ist im Leben. Also du hast jetzt gerade aus der Schule deiner Tochter berichtet, was du zum Beispiel in Heimat erzählst, ist, du gehst auf Reisen als junger Mensch zum ersten Mal nach England, nach USA, wo du ja dann auch hier in New York studiert hast. Und du hörst Menschen, die dir Heil Hitler hinterherrufen. Genauso was ist mir auch passiert. Dann berichtest du von deiner Ankunft in New York. Du bist auf so einer Rooftop-Party, alles ist super, alle sind gut gelaunt und plötzlich spricht dich eine Frau an und sagt, are you from Germany? Und du sagst ja und sie sagt, ah, I thought so. Und dir fällt sofort, alles in dir fällt irgendwie zusammen, weil du weißt, oh no, it's about that. All das habe ich auch erlebt und es hat mich so abgeholt, dieses Buch, aber ich habe mir gleichzeitig eingestehen müssen, ich hätte nie den Mut, auf meine eigene Familie zuzugehen, die auch viele Probleme hat, die du in deinem Buch schilderst. Man weiß nicht so genau, wer was, wie, wann gemacht hat, weil es wurde über vieles nie geredet. Ich hätte nie den Mut gehabt, meine eigene Familie so, den Staub so aufzuwirbeln und so tief da reinzubohren und vielleicht auch gar nicht die Durchhaltekraft gehabt, dem so nachzugehen, wie du das tust. Du gehst ja einer Person besonders nach in deiner Familie. Und ich habe mich dann immer gefragt, wie hat denn deine eigene Familie das eigentlich aufgenommen? Also als du angefangen hast, als die wussten, die Nora macht das jetzt, aber auch als das Ding dann vor ihnen lag und sie wussten, krass, das lesen jetzt alle. Und ich meine, wir sprechen inzwischen von koreanischen, russischen, italienischen, französischen, bald glaube ich auch chinesisch sprechenden Menschen, die dieses Buch lesen können, weil sie in ihrer Sprache veröffentlicht worden sind. Was hast du da so erlebt in deiner Family?
Also ich glaube, ein Grund, weswegen es möglich war, mich dem Thema anzutasten und auch ein Buch draus zu machen, war, dass mein Verhältnis zu meiner Familie schon immer sehr offen war. Also wir haben eigentlich schon immer, also zumindest mit meinen Eltern, über alles gesprochen. Und das ist auch immer so dieser dringliche Wunsch, den Dingen auf den Grund zu gehen, alles zum Teil bis zum Exzess zu diskutieren. Und ich glaube, diese Gründlichkeit, also für mich ist es eigentlich gar nicht so viel Mut. Ich werde oft darauf angesprochen, dass das mutig war, aber für mich ist es eher Neugierde und Gründlichkeit und so eine Kompromisslosigkeit eigentlich gewesen. Also ich wollte das einfach unbedingt wissen, was in meiner Familie passiert ist, weil ich nämlich erst, indem ich nach New York kam, gemerkt hat, dass ich gar nichts darüber weiß. Also das ist ja genau das, was Tabus tun, ist, dass man noch nicht mal merkt, dass es ein Tabu ist. Also es war immer unausgesprochen in vielen deutschen Familien, nicht weil meine Eltern nicht drüber reden wollten, sondern weil sie selber keine Informationen hatten und jeder hat dann angenommen, ja, es haben ja alle das Gleiche gemacht, es waren ja alle Mitläufer, was soll daran schon so besonders sein? Und damit hört es dann auch immer auf. Und man glaubt auch diese Geschichten, diese Familiengeschichten, die einem oft erzählt werden, er hat nie eine Waffe getragen, weil ABC. Und man tendiert dazu, diese Geschichten zu glauben und nicht zu hinterfragen. Und dann habe ich erst, indem ich hier war und gemerkt habe, ich bin jetzt nicht nur Nora Krug, irgendein Individuum, sondern ich bin immer auch Deutsche, weil ich in einer sehr jüdischen Stadt lebe. Und ich werde immer konfrontiert werden, auch mit meinem Land und der Geschichte meines Landes. Also habe ich eine Verantwortung. Und diese Verantwortung ist mir erst bewusst geworden, als ich Deutschland verlassen habe. Und dann war einfach so ein Drang da, dieses Buch zu machen und das alles zu ergründen. Und meine Eltern waren sofort mit dabei, haben mich unterstützt, meine Tante auch. Ich meine, sie haben natürlich schon gedacht, oh Gott, was hast du dir für ein großes Thema da ausgesucht? Einfach die Schwere und wie erzählt man überhaupt so eine Geschichte? Aber ansonsten haben die mich eigentlich von Anfang an unterstützt. Aber ich muss dazu natürlich auch sagen, dass all meine Großeltern tot waren, zu dem Zeitpunkt, wo ich 8 war. Und deswegen war es für mich natürlich auch recht leicht, über sie zu schreiben.
Die direkt Betroffenen musstest du nie konfrontieren.
Genau.
Mit deiner Arbeit, mit der Geschichte. Und du hast das, ich höre das auch raus, wärst du nicht hierher gekommen als Studentin, School of Visual Arts, um Illustratoren zu lernen, hättest du das vielleicht nie geschrieben? Oder hättest du dieses Buch nie gemacht?
Ja, ich hätte es mit Sicherheit nie gemacht. Und ich denke da immer an dieses Zitat von Hannah Arendt, die gesagt hat, wo alle schuldig sind, ist es keiner. Und ich glaube, das ist schon was viele Deutsche fühlen. Also wie gesagt, ja, mein Großvater war Mitläufer, aber what's the big deal sozusagen, weil es alle waren. Und ich finde aber gerade deswegen ist wichtig, diese Gruppe der Mitläufer zu beleuchten, weil wir gerade über die so wenig wissen. Was bedeutet es überhaupt, Mitläufer zu sein? Es gab Mitläufer, die schlimme Verbrechen begangen haben. Es gab Mitläufer, die Leben gerettet haben. Es ist so eine Grauzone, mit der wir uns viel zu wenig beschäftigen. Und doch ist es genau die Gruppe, mit der sich die meisten von uns identifizieren. Und das ist eben keine Ausrede. Also das Gespräch sollte nie damit enden, mit diesem Satz, ja, ich weiß auch nicht, was ich getan hätte, weil man hat ja nichts tun können. Weil man kann immer was tun. Man hat immer eine Wahl. Auch als Mitläufer hat man eine Wahl. Und man kann Leben retten. Es gab viele Arten, also talking of Timothy Snyder, es gab viele Arten, Widerstand zu leisten, auch im Kleinen, unbestraft. Und viele Deutsche haben es trotzdem nicht getan. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Und deswegen müssen wir auch die Mitläufer beleuchten und genau schauen, was ist eigentlich in meiner Familie passiert. Und viele Deutsche gehen, glaube ich, auch heute noch nicht ins Archiv. Man weiß ja auch gar nicht, wo man anfangen soll, aber es gibt die sogenannten Spruchkammerakten. Das kann ich jedem empfehlen. Da muss man einfach nur ins Landesarchiv des Bundeslandes, in dem die Verwandten 1945, 46 gelebt haben und dort nach den Spruchkammerakten fragen. Und dann kann man schon so einiges rauskriegen.
Du hast ja, wenn ich das richtig weiß, ohne zu viel über deine Familie jetzt zu wissen, in eine jüdische Familie hineingeheiratet hier in New York. Also du bist hier nicht nur angekommen und hast hier gelebt und gearbeitet, sondern du hast noch einen draufgesetzt. Du bist auch noch als Deutsche jetzt Teil einer jüdischen Familie. Wie haben die auf dieses Buch reagiert oder tun es vielleicht bis heute?
Also ich muss sagen, meine Familie hier ist überhaupt nicht oder kaum religiös. Also eigentlich ist nur ein Familienmitglied in unserer Familie religiös, also der Neffe meines Mannes. Und die meisten haben sich auch nicht besonders, also identifizieren sich jetzt nicht mit Israel oder Zionismus oder so irgendwie, sondern sie identifizieren sich hauptsächlich also kulturell als Juden. Also das heißt, ja, die Literatur, der Humor und so weiter. Und insofern hat mir das da auch jetzt in erster Linie niemand übel genommen, dass ich Deutsche bin in der Familie. Es war einfach so. Und als ich das Buch dann geschrieben habe, waren die, glaube ich, auch sehr berührt davon. Und ja, ich meine, viele Leute verstehen hier und auch in anderen europäischen Ländern gar nicht, was es bedeutet für uns Deutsche, heute mit diesem schrecklichen Erbe zu leben. Und ich glaube, das hat für sie, also mein Buch hat für sie es nochmal verständlicher gemacht, was es überhaupt für mich heißt, als Deutsche damit umzugehen.
Also wir waren bei einem Thanksgiving eingeladen vor einiger Zeit bei jüdischen Freunden und da ist ein Mann auf mich zugekommen. Ich glaube, ich hatte ihn vorher gar nicht kennengelernt. Der war der Bruder von der Bekannten von uns, die uns eingeladen hatte. Und es stellte sich raus, die Familie kommt eben ursprünglich aus dem Osten von Europa. Und er hat mir dann ein bisschen von seiner Familiengeschichte erzählt und meinte dann so, how about you? Und da ist genau wieder dieser Moment, du lächelst, weil es ist dieser Moment, wo in sich einem alles zusammenzieht und man nicht weiß, was sage ich denn jetzt? Und er hat aber sehr nachgebohrt und war sehr forsch, weil er wollte unbedingt wissen, wie meine Familie ist, aussieht. Und dann habe ich ihm erzählt von meinen Großvätern, das hat ihn besonders interessiert, so your grandfathers, where were they in the war? Und dann habe ich ihm erzählt, ja, der eine fast gestorben in Stalingrad, ist gerade noch rausgeschafft, der andere in französischer Kriegsgefangenschaft jahrelang und so. Und der eine wahrscheinlich ein bisschen mehr pro, der andere ein bisschen weniger, weiß man nicht genau. Ne? Du hast gerade darüber gesprochen, wie wenig man eigentlich weiß. Und dann hat er mich angeguckt und war so, so how do you feel about that? Und ich stand so in so einer Ecke von der Küche, hatte ein Glas Bier in der Hand und war eigentlich irgendwie in Feierlaune und guckte ihn so an, denke mir, was sage ich denn jetzt? Und ich frage mich, es gibt ja dieses Erlebnis hattest du, das haben so viele Menschen, die aus Deutschland hierher kommen, in irgendeiner Art von Schattierung. Hast du jetzt mehr Worte dafür? Hast du eine Antwort gefunden, die du dann gibst in solchen Momenten?
Also ich reagiere auf jeden Fall selbstbewusster auf solche Fragen als früher. Also früher habe ich mich einfach nur geschämt und ich glaube, das war auch mit ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, war praktisch als Antwort auf diese Fragen, die man eben auf Partys oft kriegt. Und ja, also ich kann jetzt zumindest selbstbewusst sagen, dass ich alles getan habe, was ich tun konnte, um rauszukriegen, was passiert ist. Und hätte auch gar kein Problem damit, die Informationen weiterzugeben. Ja, also ich glaube, es hat mir einfach dabei geholfen, konstruktiver mit dieser Schuld umzugehen und mich nicht so paralysiert zu fühlen. Mhm.
Und dein Buch ist ja zutiefst, also dieses Heimatbuch ist ja zutiefst German, hatte aber in der ganzen Welt Anklang gefunden, hat Menschen berührt, auf so vielen Sprachen erschienen und es war hier in den US-Medien gefeiert, also Book of the Year, New York Times, NPR, also was man sich wünschen kann als Aufmerksamkeit. Wie hat sich die Reaktion der amerikanischen Leser und Leserinnen unterschieden von der Reaktion, die du vielleicht von den Reaktionen, die du in Deutschland bekommen hast?
Also es wurde in beiden Ländern sehr positiv aufgenommen. Ich glaube, in Deutschland ist es noch bekannter, weil sich eben viele Deutsche damit, wie du auch sagst, identifizieren können. Also zuerst dachte ich, will Deutschland überhaupt noch eine weitere Kriegsgeschichte? Aber mir ist dann klar geworden, dass eben gerade die Tatsache, dass das Buch zum einen illustriert ist, was vielleicht neu war bei diesem Thema, zum anderen aber auch sich eben mit diesem Mitläufertum beschäftigt und auch mit der Frage, was tun wir eigentlich jetzt heute mit diesem Wissen? Also es geht ja in dem Buch nicht nur um die Generation meiner Großeltern, sondern darum, was bedeutet es jetzt für uns und wie gehen wir damit um? Und das war vielleicht auch nochmal eine andere Herangehensweise in Deutschland. Und in Deutschland ist es auch Schullektüre, was mich sehr freut. Aber was mich an der Aufnahme auch in anderen Ländern immer wieder sehr freut, ist, dass ich eben merke, dass es letzten Endes, und das ist eben auch der Grund, warum es für mich gar nicht so schwer war, eigentlich über meine Familie so offen zu schreiben, weil im Grunde geht's gar nicht um mich und meine Familie. Es geht noch nicht mal um Deutschland, sondern es geht, im Idealfall wird es so gelesen, dass die Leute sich überlegen, was für eine Verantwortung habe ich als Mensch meines Landes, mit der Geschichte meines Landes umzugehen, weil in jedem Land gibt's Schuld und dunkle Kapitel, also genauso in Amerika wie auch in Frankreich oder Chile oder überall auf der Welt. Und was habe ich für eine Verantwortung, damit umzugehen und diese Erinnerungen am Leben zu halten? Und so wird das Buch in den meisten Ländern gelesen, glücklicherweise.
Aber jetzt mal mit sehr broad strokes generalisieren. Die Amerikaner sind doch genau diesem Thema gegenüber eigentlich überhaupt nicht zugetan, oder? Ich habe sogar ein Interview, glaube ich, gehört mit dir und einem amerikanischen Host, ich weiß nicht, ob es Radio war, Podcast, wo ich auch dich habe hören sagen, ja, also es wäre auch mal nett, wenn die Amerikaner sich mal ein bisschen mehr damit beschäftigen würden, was so in ihrer Vergangenheit vielleicht schiefgegangen ist. Und der Moderator hat dann so eleganter weiter moderiert und ich dachte, wow, der hat das gerade überhaupt nicht, der hat diesen Wink gar nicht so aufgenommen. Der hört sich das an, aber da will er jetzt eigentlich gar nicht weiter drüber sprechen. Geht dir das auch so? Also, dass das hier eigentlich immer noch überhaupt kein Thema ist?
Also, es ist auf jeden Fall viel zu wenig ein Thema. Aber ich muss sagen, wenn ich Veranstaltungen habe und Vorträge, wird es doch immer auch thematisiert dann im Anschluss. Also, dass man eben auch hier die Verantwortung hat. Und ich meine, solche Veranstaltungen ziehen natürlich bestimmte Menschen an, die wahrscheinlich sowieso schon kritischer denken als andere. Aber ich würde sagen, was auf jeden Fall, also in Deutschland wird ja institutionell sehr viel gemacht. Also die Schulen behandeln das Thema, Museen behandeln das. Und das ist einzigartig auf der ganzen Welt, würde ich mal sagen, wie viel sich ein Land mit der eigenen Schuld auseinandersetzt, auch als Institutionen und Regierung. Und was in Deutschland oft fehlt, ist eben die persönliche Auseinandersetzung, also dass die Leute eben in Archive gehen. Und das merken wir als Deutsche auch oft nicht, weil so viel Aufarbeitungsarbeit geleistet wird in Schulen und so weiter. Da denkt man dann schnell, wir haben ja alles gelernt, was zu lernen ist, und vergisst dann, dass man über die eigene Familie oder eine eigene Stadt oder über das eigene Haus gar nichts weiß. Aber in den meisten anderen Ländern der Welt, nicht nur in Amerika, findet es weder institutionell noch persönlich statt. Und das finde ich das Schlimme eigentlich. Aber es ist, wie gesagt, nicht nur in Amerika der Fall. Also Frankreich setzt sich ja auch kaum immer noch damit auseinander, dass es in Südfrankreich zum Beispiel Konzentrationslager gab, die von Franzosen geführt wurden und aus denen direkt Juden nach Auschwitz gekommen sind. Oder ja, ich war jetzt gerade in Norwegen. Ich meine, da wird auch jetzt erstmals darüber gesprochen, wer mitgemacht hat. Und das in den meisten Ländern in Europa beginnt diese Auseinandersetzung auch erst jetzt. Und man müsste in vielen Ländern viel, viel mehr Arbeit leisten.
Aber es ist ja auch interessant, dass da die Deutschen dann wieder so gut drin sind. Ne? Also man kommt dann ja fast so ein bisschen an als Streber und sagt man, also wir können das mit der Schuld doch deutlich besser als ihr.
Aber wir müssen es auch immer weiter tun, weil wenn wir es nicht tun, tut es wirklich überhaupt niemand auf der Welt. Und deswegen ist es ja auch so unheimlich mit der AfD und mit diesen ganzen Sprüchen, dass wir sozusagen jetzt genug davon haben und darüber hinweggehen müssen, weil das kann man nie. Solange es Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, alles Mögliche gibt, können wir nicht aufhören, darüber zu reden. Und wenn wir das nicht tun als Deutsche, dann tut's niemand. Und ich muss sagen, und das ist mir auch etwas unangenehm, aber der Moment, wo ich mich als Deutsche stolz fühle, ist immer wieder, wenn ich in der New York Times lese, was die Deutschen schon wieder getan haben, um ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Da bin ich als Deutsche immer sehr stolz irgendwie. Ich sollte auch auf andere Art stolz auf unser kulturelles Erbe zum Beispiel sein. Aber es fällt mir da immer am leichtesten, wenn es um die Schuldbearbeitung geht.
Also Schuld ist unsere Brand. Funktioniert.
Wahrscheinlich. Aber die New York Times oder Amerika blickt ja auch immer voller Sorge auf Deutschland, wenn es gerade wieder um rechte Strömungen geht. Mhm. Auch zu Recht. Also da sind wir immer die sofort unter die Lupe genommen werden.
Mhm. Um dich auch deine Tochter noch von der Schule abholen zu lassen, vielleicht noch zwei letzte Fragen. Auf deiner Website gibt es eine Rezension von dir für die New York Times Book Review. Dachte ich erstmal, cool, was hast du denn da rezensiert? Ich gesehen, du hast Mein Kampf rezensiert. Ey, als Illustration. Ich musste das irgendwie erstmal verdauen, was du da geschaffen hast schon wieder und auch wie du das geschafft hast. Und du erzählst dann, wie du dir das Buch besorgt hast. Ist ja gar nicht so einfach. In Deutschland, glaube ich, erst seit 2016 überhaupt wieder möglich. Also 70 Jahre Sperre in anderen Ländern in jeder Tankstelle zu haben. Und du schreibst dann, dass du vom Lesen gelernt hast, Violence always begins with words. Das war, glaube ich, so der Kernsatz von dieser Rezension. Fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Aber ich habe mich natürlich im selben Moment gefragt, du schreibst das in der New York Times Book Review. Das ist ja für amerikanische Leserinnen und Leser. In einer Zeit, wo in diesem Land Worte gewechselt werden, die ungeheuer sind. Wie geht dir damit? Du sagst ja immer, Hilflosigkeit hat dich immer wieder dazu gebracht, was umzusetzen. Wie gehst du gerade mit den Worten um, die in diesem Land jetzt gewechselt werden? Welche Gefühle löst das bei dir aus?
Ja, es ist beängstigend. Das war ja, glaube ich, auch während Trump Präsident war, als ich diese Review gemacht habe. Und ich glaube, ja, ich habe auch in einem Satz, also nicht direkt auf ihn Bezug genommen, aber habe so ein bisschen praktisch angedeutet, dass das auch hier ein Problem ist im Moment. Also dass Sprache eben benutzt wird, um andere auszugrenzen. Also es fängt an mit Sprüchen wie this person is un-American. Also man ist un-American, wenn man nicht dieselbe Meinung hat wie jemand anders. Und es hört dann praktisch, oder im extremeren Fall beschimpft man seine Gegner, seine politischen Gegner mit Tierbezeichnungen. So war das, so ist es ja auch in der rechten Szene in Deutschland, wenn man dann den Gegner als Schwein bezeichnet. Das ist genau das, was die Nazis mit dem Begriff Judensau gemacht haben. Das ist auch, das wird auch gar nicht versteckt, dass man den Bezug da auf die Nazi-Zeit nimmt. Das sind übrigens Vorurteile, die schon seit dem Mittelalter oder Bildmotive, die schon seit dem Mittelalter verwendet werden, wo Juden oft in Zusammenhang mit Schweinen dargestellt wurden, wo auch die Illustration eine sehr negative politische Bedeutung hatte. Und das ist, ja, das ist immer der Anfang von Gewalt. Und auch jetzt sieht man es, wenn, also mit dem Israel- und Hamas-Konflikt, wenn dann eben wieder Sprüche fallen, die Juden ausgrenzen oder auch umgekehrt, also auch Palästinenser. Das ist einfach wahnsinnig gefährlich, sowas, weil das eben die erste Hürde ist, die man.
Und wenn, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wirst du daraus wahrscheinlich ein Buch machen.
Also nicht nur aus diesem Thema spezifisch, aber ich habe jetzt ein einjähriges Fellowship bei Yale angeboten bekommen in der Fortunoff Video Witness. Jetzt kriege ich den Namen wahrscheinlich nicht richtig hin, aber das ist eines der wichtigsten Video-Zeugenarchive, also von Holocaust-Überlebenden. Die haben eine große Sammlung von Interviews und ich werde mich da mit, ja, mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, die sich aber nicht nur auf den Holocaust beziehen und hoffentlich auch vielleicht mit dem neuen Konflikt in einer gewissen Weise zu tun haben.
Ja, es ist unglaublich, dir zuzuhören. Es ist so beeindruckend und ich danke dir sehr für deine Zeit. Allerletzte Frage, wenn du dich und deine Kernfamilie hier siehst in der Zukunft, wo siehst du dich? Siehst du dich in Karlsruhe, im Badischen, im Schwarzwald oder siehst du dich doch eher in Brooklyn?
Also ich glaube, es ist schwer, zurück in seine Heimat zu gehen, wenn man so lange weg war. Das kennt ihr vielleicht auch. Man fühlt sich dann nirgendwo mehr richtig zu Hause vielleicht. Also ich glaube, ins Badische werde ich nicht mehr zurückkehren. Aber besuchen tue ich es natürlich sehr gern. Also meine momentane Zukunft sehe ich schon in Brooklyn, jetzt auch mit meiner Tochter, die einfach eine richtige New Yorkerin ist. Ich glaube, die will ich auch hier nicht entwurzeln, aber glücklicherweise.
She talks like a Brooklynite.
Nee, Gott sei Dank nicht. Aber die
sprichst
ist,
du Deutsch?
Ja, nur Deutsch, schon immer nur Deutsch. Und wie gesagt, sie identifiziert sich auch sehr stark mit dem Deutschsein. Insofern kann es auch sein, dass wir eine Zukunft in Deutschland haben. Wir sind auch oft im Sommer dort. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich jetzt keinen Bezug mehr zu Deutschland habe.
Also no butter for her, es sind immer noch Butter, bitte.
Genau, Coffee, ja.
Noah, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir geben am Schluss immer noch einmal das Mikrofon ab am Ende des Podcasts. Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du noch loswerden möchtest? Manchmal sagen unsere Gäste dann ihr Lebensmotto, manchmal grüßen sie ihre Familie, manchmal haben sie noch ein Announcement. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest zum Schluss?
Ich habe das Gefühl, ich lasse immer alles los in meinen Büchern, was mir auf der Seele liegt. Insofern habe ich jetzt nichts hinzuzufügen, außer Familiengrüße an Mami und Papi.
Die wo leben?
In Karlsruhe.
Nach Karlsruhe. Sehr schön. Noah Krug, ganz herzlichen Dank. Und es ist komisch, das bei deinen Themen sagen zu können, aber ich freue mich wirklich auf dein nächstes Buch. Du hast uns, die wir zwischen diesen Kontinenten leben, durch dein eigenes Umziehen so viel geschenkt und vielen Dank dafür.
Ich danke euch.